Arm sein ist kein Lifestyle, arm sein ist wirklich richtig scheiße.
Das hier ist Malik. In einem seiner Insta-Videos hier regt er sich auf, dass seine Mitstudis zwar behaupten, broke zu sein, aber nicht so richtig checken, was sie damit auslösen.
Ich habe am Anfang meines Studiums gedacht, dass die Leute um mich herum auch kein Geld haben, weil sie die ganze Zeit gesagt haben, dass sie broke sind, obwohl sie noch nie arbeiten waren, obwohl sie jede Semesterferien in Urlaub fahren, die Miete wird von ihren Eltern bezahlt. Wenn dein Konto leer ist, was gefüllt war mit dem Geld deiner Eltern und du sie einfach anrufen kannst und fragen kannst, ob sie dir mehr schicken, dann bist du für mich nicht arm. Das macht mich wirklich einfach sauer, wenn man nicht mal verstanden hat, dass es nicht cool ist, arm zu sein.
Broke sein als Statussymbol. Leute, was ist dabei uns schiefgelaufen?
Und Feelings.
Hi, ich bin Charlene Rogal. In jeder Folge gucken wir uns ein Thema an, das uns nicht mehr loslässt. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Vielleicht habt ihr auch schon mal so einen Satz rausgehauen. Nee, sorry Leute, das ist für mich nicht drin. Ich bin richtig broke gerade. Dabei könnt ihr easy noch ein bisschen Geld hin und her schieben oder dabei wisst ihr, in ein paar Tagen ist wieder Kohle da. Und ja, ich habe sowas auch schon gesagt und denke nach der Arbeit an dieser Folge anders über solche Sätze. Wir fragen uns diesmal, wie ist der Trend Armsein als Status entstanden? Warum passt das gerade zu unserer Generation? Und wie können wir es besser hinbekommen, unsere Privilegien zu checken? Heute wird uns hier immer wieder ein Fachbegriff begegnen, Klassismus. Kurze Info, was das genau ist.
Also es geht nicht um Klassizismus, es geht jetzt nicht um die Kunstepoche, sondern Klassismus ist eine Diskriminierungsform, also ähnlich wie Rassismus oder Sexismus. Bei Klassismus geht es um die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft oder Klassenposition. Also es trifft zum Beispiel Arbeiterkinder, wohnungslose Menschen, erwerbslose Menschen, Menschen, die Bürgergeld beziehen, Menschen ohne Schulabschluss. Das ist so die Gruppe, die vom Klassismus betroffen ist unter anderem.
Der Input kam von Frances Seeg, Professorin für soziale Arbeit mit Schwerpunkt Demokratie und Menschenrechtsbildung. Später hört ihr mehr von Frances Seeg. Jetzt starten wir erstmal mit Malik.
Also für mich ist broke sein Situation, die ich schon sehr oft in meinem Studium hatte. Also wenn ich wirklich gar kein Geld habe, dass ich gar nicht weiß, wie ich meinen Semesterbeitrag bezahlen musste, dann irgendwie gucke in meinem Zimmer, was es so gibt, was ich alles verkaufen kann, was ich vielleicht gar nicht mehr brauche und irgendwie noch Nachtschichten schiebe, um meine Rechnung zu bezahlen, die ich bezahlen muss, um weiter an der Uni immatrikuliert zu sein, um zu überleben, um meine Lebensmittel bezahlen zu können, um meine Miete zu bezahlen. Also für mich persönlich ist broke sein eigentlich, dass ich ja nicht mehr überleben kann und irgendwie damit jetzt arbeiten muss. Aber ich checke auch, dass broke sein für viele Leute einfach nur so ein Buzzword ist, was man so reinwirft, wenn man sich zum Beispiel irgendwelche luxuriösen Sachen nicht mehr leisten kann, wie eine Reise.
Malik ist Mitte 20, studiert Kulturpädagogik und ist als Malik Yannick auf den Socials unterwegs. Die Entscheidung, Videos zum Thema Klassenbewusstsein zu machen, das war so ein Mix aus emotionalem Impuls und irgendwie so auch ein Wunsch, dem Thema mehr ein Spotlight zu geben.
Ich habe mich dazu entschieden, diese Videos zu machen, weil ich das Gefühl hatte, dass darüber gar nicht so mega viel gesprochen wird und ich mich teilweise auch in meinem Umfeld nicht getraut habe, darüber zu sprechen, weil es wenige Leute gab, die eine ähnliche Lebensrealität geteilt haben. Und als ich angefangen habe, mich mit unterschiedlichen Arbeiterkindern auszutauschen und ich gemerkt habe, dass wir die ähnlichen Struggles haben, hatte ich irgendwie Bock, das auch so mit anderen Leuten zu teilen und mich auszutauschen. Und dadurch ist auch diese Instagram-Seite entstanden.
Und kommt es öfter vor, dass Leute sagen, dass sie broke sind oder das so behaupten?
Ich habe das Gefühl, es kommt sehr oft vor, dass Leute sagen, dass sie broke sind. Vor allem, wenn es so Richtung Semesterferien geht und Leute in Urlaub fahren und krasse Urlaubsreisen planen, wo sie eigentlich broke sind und kein Geld haben. Und ich habe aber gemerkt, dass es meistens nicht, oder dass sie eine andere Definition haben von broke sein als ich.
Was ist denn deine Einschätzung? Warum glaubst du, sagen das Leute?
Also ich habe das Gefühl, Leute sagen, dass sie broke sind, weil es für sie vielleicht auch so eine Empfindung ist davon, dass sie kein Geld haben, aber dann teilweise vielleicht noch so mehrere hunderte Euro auf dem Konto haben oder jederzeit ihre Eltern nach Geld fragen können. Ich glaube, sie haben einfach früher vielleicht mehr Geld gehabt und jetzt haben sie fast gar nichts mehr und sagen dann, dass sie broke sind. Ich glaube, Menschen aus höheren Klassen sagen sehr oft, dass sie broke sind. Ich sage eigentlich fast nie, dass ich kein Geld habe, obwohl mein Konto teilweise auch gute Zahlen sind. Es kommt immer darauf an, mit was man sich vergleicht.
Was macht es mit dir, wenn du das hörst, dass andere Leute sagen, sie seien broke?
Bei mir löst es ganz oft so ein Gefühl von Unverstandenheit aus. Also, dass ich mich nicht verstanden fühle oder dass ich das Gefühl habe, dass andere Leute gar nicht so ein einen Blick dafür haben, wie andere Lebensrealitäten von anderen Menschen aussehen. Also, dass ich zum Beispiel studiere, aber mein Konto im Minus ist und ich nebenbei irgendwie noch 20 Stunden arbeiten muss und andere Menschen irgendwie den ganzen Tag in der Bib sein können und ich teilweise auch neidisch darauf bin, dass sie den ganzen Fokus auf die Uni setzen können. Hm. Ja, ich habe das Gefühl, sie haben sich dann einfach noch nicht so sehr mit anderen Lebensrealitäten auseinandergesetzt und sind da nicht so mega sensibel für.
Manchmal ist es ja auch nur so ein Moment, wo sowas einfach rausgehauen wird. Wie kannst du da reagieren? Also sprichst du dein Gegenüber mal darauf an?
Es kommt immer ganz auf an, was es für Situationen sind, ob ich sage oder nicht. Wenn eine Person gerade einfach nur irgendwie erzählen will, wie es bei ihr läuft und die Person sagt, dass sie broke ist, dann gehe ich jetzt nicht unbedingt darauf ein, weil ich der Person noch ein bisschen Raum geben will, davon zu erzählen, wie es der Person geht. Aber ehrlich gesagt hatte ich so eine Situation ganz lange nicht mehr, dass eine Person das zu mir gesagt hat, weil seitdem ich Instagram mache, halten sich Leute zurück, das vor mir zu sagen.
Respekt.
Ehrlich gesagt.
Ja.
Aber vorher habe ich je nach Situation entschieden, ob ich jetzt was sage oder nicht und ob es auch gepasst hat oder nicht. Aber wenn ich darauf reagiere, dann sage ich einfach, wie zum Beispiel meine Lebensrealität ist oder die von anderen Studierenden. Genau.
Als du das gemacht hast, wie war da die Gegenreaktion?
Also manchmal haben Leute Verständnis dafür, dass ich was sage, weil andere Lebensrealitäten es einfach auch schwieriger haben, zum Beispiel zu studieren. Aber auch, dass die Reaktion eigentlich eher Abwehr, weil sie sich dann vielleicht auch missverstanden fühlen und nicht gesehen fühlen oder sich angegriffen fühlen und nicht hören wollen, dass sie zum Beispiel nicht mega den Blick haben für andere Lebensrealitäten von Menschen, die weniger Geld haben. Also Leute fühlen sich angegriffen.
Das ist auch so ein bisschen ein Klassiker, oder? Dass Menschen sich erstmal angegriffen fühlen, wenn sie kritisiert werden. Lasst uns hier mal kurz anhalten und das Thema Broke-Sein als Statussymbol aufdröseln und mit einer wissenschaftlichen Perspektive ergänzen. Da steckt ja einiges drin. Und Newsflash, die Erfahrungen, die Malik beschrieben hat, matchen ziemlich gut mit den Beobachtungen aus der Forschung.
Wenn Sie sagen, eigentlich könnte ich mir jetzt XY gar nicht leisten, aber ich mache es jetzt dennoch, so auf die Art, scheiß drauf, ich kaufe mir das. Weil wenn es dann gar nicht, also wenn es dann wirklich scheitert, gibt es immer noch das Auffangbecken Eltern und oft sind es dann Akteure, die eigentlich aus einer Schicht kommen, wo sie sich das theoretisch oder die Eltern leisten können und das Risiko ist gar nicht so hoch, wie sie es eigentlich darstellen. Und es hat auch oft was Ironisches oder Sarkastisches, wo man sich so ein bisschen lustig macht über Leute, die es tatsächlich sich nicht leisten können. Deswegen sehe ich diesen Trend extrem kritisch.
Rüdiger Maas hört ihr hier. Er ist Generationenforscher und Gründer und Leiter vom Institut für Generationenforschung in Augsburg. Rüdiger Maas sagt, dieser Trend, das ist schon so ein Gen-Z-Ding. Ältere Generationen sind eher nicht so drauf.
Die kommen noch aus einer Zeit, über Geld spricht man nicht, das hat man. Oder wenn, dann gibt es Statussymbole, die man sich dann erarbeitet hat. Die waren dann immer sehr positiv konnotiert. Jetzt habe ich halt diesen Porsche, jetzt habe ich den Montblanc-Gulli und so weiter. Würde niemand sagen, ich kann mir ihn zwar nicht leisten, aber ich kaufe ihn dennoch. Das würde in den älteren Generationen gar keiner machen. Vor allem würden sie in beiden Richtungen das nicht machen. Also weder ironisch und sarkastisch noch in die andere Richtung. Weil eben da ein ganz anderer Bezug eben ist zu diesem Thema Status, als es eben bei den Jüngeren der Fall ist.
Ja, da wird eben schon gerne auch gezeigt, was man hat. Allein so Shopping-Halls auf Insta zeigen das ja auch. Diesen Konsumaspekt hat Rüdiger Maas auch nochmal unterstrichen. Dieser Trend hat eben auch was damit zu tun, wo stehen wir in der Konsumgesellschaft?
Also die jungen Menschen konsumieren extrem viel, so viel wie noch keine Generation davor. Und am Ende des Tages ist ja dieser Trend, broke gar nicht arm sein, sondern ich leiste es mir ja dennoch, unabhängig wie viel Geld ich habe. Es ist tatsächlich so ein latentes, ich kann es mir ja leisten. Also da steckt eigentlich was ganz Perfides dahinter. Tatsächlich gibt es ja Leute, die sich erst recht gar nicht leisten können und die können es ja dann auch gar nicht posten und auch nicht zeigen. Und es wäre viel schambesetzter bei denen als bei Leuten, die es ja am Ende des Tages ja doch leisten.
Menschen, die als arm gelten, übrigens laut aktuellem Armutsbericht 13 Millionen Menschen in Deutschland, die würden eben nicht damit angeben, dass sie arm sind. Wäre auch eine absurde Vorstellung. Jetzt switchen wir wieder zu Malik. Mich hat interessiert, was denn seine Gedanken sind, warum Broke sein sowas Cooles oder Schickes für einige hat.
Ich habe das Gefühl, weil vielen Menschen eben gar nicht klar ist, was das eigentlich für ein Lebensstil ist, romantisieren sie diesen sehr und sind so dieses, ja, man braucht ja eigentlich gar nicht viel, um glücklich zu sein. Und das stimmt vielleicht auch, man braucht nicht unbedingt viel, um glücklich zu sein, aber man braucht auf jeden Fall die überlebensnotwendigen Sachen. Und ich habe das Gefühl, das ist so viel nicht klar. Und wenn sie dann diesen Lebensstil vielleicht auch durch Kleidung irgendwie so romantisieren, merke ich noch mehr, dass sie gar keine Ahnung haben, was broke sein oder arm sein wirklich überhaupt bedeutet.
Inwiefern glaubst du, dass es möglich ist und vor allen Dingen auch wie, so die Fühler der Mitmenschen ein bisschen sensibler zu gestalten und dass es ein Bewusstsein mehr gibt für Klassismus?
Ich glaube, dass auf der einen Seite auf jeden Fall Menschen in Armut sich mehr trauen. Ich will nicht sagen müssen, weil eigentlich will ich gar nicht sagen, dass es deren Aufgabe ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen, die in Armut leben, sich mehr trauen, darüber zu sprechen. Nicht unbedingt, damit bürgerliche Personen einen besseren Blick dafür haben, weil es ist nicht die Aufgabe von armutgefährdeten Personen, die aufzuklären, aber einfach, um sich zu connecten und sich zu verbinden mit anderen Menschen, die in Armut aufgewachsen sind. Also mir hat es mega viel geholfen, darüber zu sprechen und mich mit anderen Leuten connected zu fühlen und dann dadurch auch einfach selbstbewusster zu werden und mich weniger dafür zu schämen. Und ich habe das Gefühl, dass das schon ganz anderen Blick öffnet, auf jeden Fall für Menschen, die selber davon betroffen sind. Und bürgerliche Schulis müssen sich einfach belesen. Und ich würde sagen, es muss auch viel mehr an Unis geben, viel mehr Awareness, viel mehr. Es gibt ja andere Vortragsreihen darüber. Vielleicht auch eine Gruppe. Es gibt ja auch Arbeiterkind als Organisation, die auch voll viel machen. Und vielleicht wäre da auch noch eine größere Präsenz an Universitäten und Hochschulen auch wichtig.
Was wünschst du dir von Leuten, die so daher sagen, ich bin broke?
Ich wünsche mir, dass sie einfach mal in sich gehen und reflektieren. Es klingt immer so banal, aber es ist anscheinend ja auch ein sehr schwieriger Schritt für viele Menschen, die in besseren Verhältnissen aufgewachsen sind, wirklich einfach mal in sich zu gehen und zu schauen, wie man wirklich aufgewachsen ist und nicht Sachen kleinreden. Also wenn ich sage, wie, ja, du bist vorhin in einem krassen Haus aufgewachsen, sagen Leute, ja, aber es war nur in so ein Reihenhaus und kein Einfamilienhaus oder so Kram. Also wirklich mal ehrlich zu sich selbst zu sein und dann einfach in sich geht und dann schaut, wie man mit anderen Leuten redet und wie man auch über Geld spricht.
Auch wenn einige von uns glauben, die Peilung zu haben, Input von außen, von Menschen, die auch echt Ahnung haben, immer eine gute Idee. Deshalb haben wir Frances Seeg angerufen, Professorin für soziale Arbeit mit Schwerpunkt Demokratie und Menschenrechtsbildung. Ihr habt Frances am Anfang der Folge schon gehört. Frances Seeg forscht unter anderem zum Thema Klassismus und ist Antidiskriminierungstrainerin. Um zu verstehen, wie privilegiert man ist, macht es vor allem Sinn, sich Gedanken übers eigene Kapital zu machen. Davon gibt es unterschiedliche Arten.
Also der Soziologe Pierre Bourdieu sagt, es gibt ökonomisches Kapital, also Geld, Vermögen, Eigentum, kulturelles Kapital, zum Beispiel Bildungsabschlüsse, also ein Abitur, Bachelorabschluss, Masterabschluss, auch die eigene Sprache, wie man auftritt, und soziales Kapital, da geht es um Vitamin B, Netzwerke, Kontakte und noch symbolisches Kapital, Titel, Adressen, Zugehörigkeiten, Nachnamen. Und die lassen sich immer ineinander umwandeln. Also ein Mensch mit viel ökonomischem Kapital kann dann auch ihre Kinder auf eine Privatschule schicken oder sich teure Zertifikate leisten, da irgendwo hingehen, wo der Mensch dann auch andere Menschen mit viel Geld kennenlernt. Das ist so dieses Kapitalmodell. Und bei Klassenprivilegien, da schauen wir meistens auch auf Vermögen, Einkommen. Und aber auch natürlich auf den Klassenhintergrund, wird jemand erben oder nicht, und auch auf das kulturelle Kapital, Bildungsabschlüsse, Zugänge zu Bildungskapital.
Und quasi je nachdem, was man so hat, kommt man anders durch die Gesellschaft oder werden auch andere Türen geöffnet?
Also alle Menschen haben erstmal natürlich auch Kultur und kulturelle Praktiken. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, das eine ist besser wie das andere. Es geht eher um den Zugang zu Macht und Einfluss in der Gesellschaft.
Wie kann ich denn selbst meine Privilegien checken?
Also ich glaube, es ist erstmal dann ganz spannend zu überlegen, aus welcher sozialen Klasse komme ich selbst. Also was sind zum Beispiel die Berufsabschlüsse oder Einkommensverhältnisse, Vermögensverhältnisse von den Eltern oder Menschen, mit denen man aufgewachsen ist? Wie ist man überhaupt aufgewachsen? Also wie hat man gewohnt vielleicht? Und wo steht man heute? Welchen Zugang zu Bildungsabschlüssen hat Mensch? Wie sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse? Und dabei ist natürlich auch immer gut, jetzt nicht nur aufs aktuelle Einkommen zu schauen, sondern auch auf die zu erwartenden Erbschaften.
Ja, und da ist ja auch voll was dran, ne? Ich habe es gerade schon angedeutet, dieses Weichfallen, ne? Was für einen Puffer hat man noch im Rücken? Da gibt es ja auch große Unterschiede und da kann man sich ja auch ganz anders im Leben bewegen, wenn man weiß, naja, der harte Aufprall wird zum Beispiel aufgrund von meiner Familie oder sowas nie kommen.
Ja, genau. Also ich komme aus der politischen Bildungsarbeit und ich mache da immer eine Übung, die da ganz spannend ist. Da geht es eben darum zu überlegen, was ist so ein Bild oder Gegenstand oder Symbol für die eigene soziale Herkunft und dafür, wo man heute steht. Daran lässt sich das dann auch immer diskutieren. Ist es eher die Blockflöte oder die Geige oder eher ein Schloss oder einen Plattenbau? Oh mein. So ein bisschen vielleicht plakativ zu sprechen, aber da mal zu überlegen, wo kommt man daher, wo steht man heute, ist das ähnlich oder hat das sich verändert?
Was sagt denn eigentlich die Forschung? Haben wir Menschen Klassismus auf dem Schirm?
Nee, es ist immer noch wirklich eine vergessene Diskriminierungsform. Also es ist eine Diskriminierungsform, die die allermeisten Menschen zwar wahrnehmen in der Gesellschaft. Also ich habe die Erfahrung, die meisten Menschen sagen, ja, das habe ich schon mal beobachtet, aber kennen den Begriff nicht. Und es ist in Berlin jetzt, also sozialer Status wurde jetzt mit ins Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin aufgenommen, aber das ist noch einmalig. Also im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist Klassismus noch nicht fest drin. Daher, es gibt wirklich noch gar keinen flächendeckenden Antidiskriminierungsschutz. Und es ist eine Diskriminierungsform, die oft vergessen wird und die zwar sehr wirkmächtig ist, aber die wir oft unter dem Radar nur wahrnehmen.
Wir fragen uns auch in dieser Folge oder versuchen irgendwie zu erklären, warum es manche junge Menschen gibt, die sagen, dass sie pleite sind und sich damit fast so ein bisschen schmücken, das aber gar nicht stimmt. Wie kannst du dir das erklären, dass Armut vielleicht auch romantisiert wird?
Ja, also es gibt ja auch so Trash-Partys in Anführungszeichen, wo Leute sich dann über Armut lustig machen. Also auch zum Beispiel ein Abi-Feier am Gymnasium, wo dann Trash-Party gemacht wird.
Oh Gott, das hatte ich auch. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Genau, das ist sowas, wo man das beobachten kann. Dann wird sich halt über arme Menschen lustig gemacht oder wie angeblich arme Menschen aussehen. Das ist ja auch gar nicht so der Realität. Ich meine, es gibt so viele armutsbetroffene Menschen in Deutschland mittlerweile, die alle sehr unterschiedlich sind. Es wird aber durch die Medien so ein bestimmter Stil dargestellt. Das sind meistens wirklich gecastete SchauspielerInnen. Das hat nichts unbedingt mit Armut zu tun. Armutsbetroffene Menschen sind sehr unterschiedlich in ihren Lebensweisen und Stilen. Aber es gibt so ein gewisses Klischee und da wird sich dann drüber lustig gemacht. Das ist, glaube ich, auch so eine Verschleierung von den eigenen Klassenprivilegien. Also es wird sich lustig gemacht und es wird sich ein Stil angeeignet, auch oft ja ironisch und gleichzeitig, ja, hat es dann, ja, es ist auch so ein bisschen Versuch natürlich zu verschleiern, wo man selbst steht.
Ja, es gibt ja auch Discounter, die irgendwie jetzt so eine ganze Merch-Palette am Start haben und das wird ja auch gerade von Menschen getragen, die eher Kohle haben.
Genau, also ich glaube, wie gesagt, diese Abiturfeiern, wo man dann irgendwie das Motto Hartz IV hat oder so, das sind dann auch eher Gymnasiastinnen, die das machen und sich lustig machen. Und das sind dann meistens klassenprivilegierte Leute, die es irgendwie witzig finden. Das ist ja ähnlich wie, dass ja alleine aufgrund von dem Vornamen Kevin oder Chantal schon ganz viele Menschen diskriminiert werden und ausgegrenzt werden. Und wir schon aus der Forschung wissen, wer Kevin oder Chantal heißt, hat weniger Chancen, dann beim Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Und es gibt ja auch ganz viele Witze über Menschen, die Kevin oder Chantal heißen. Und das ist, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Es ist halt Klassismus so in Witzform. Und es wird sich dann ironisch lustig gemacht darüber, wie sich angeblich armutsbetroffene Menschen anziehen.
Also auch hier nochmal Reminder an uns alle, Privilegien checken. Ich habe ja auch noch mal einiges für mich mitgenommen heute und hoffe, dass es euch auch so geht. Das Team für diese Folge: Betty Brecke, Friederike Seeger, Sarah Brendel, Philipp Adelmann und ich, Charlene Rogall. Danke, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.